Ja, wir haben vor ein paar Wochen haben wir das erste Mal so einen Gottesdienst für Bibelentdecker gemacht und da habe ich euch so einen kleinen Zungenbrecher mitgebracht, so Geheimsprache. Und ich habe gemerkt, der ist ja doch ein bisschen herausfordernd für den einen oder anderen. Und jetzt habe ich heute Morgen hier nochmal alles schön aufgeschrieben und ich weiß nicht, ob die Kinder das alle schon auswendig können, aber ich habe jetzt gedacht, Subehalebede. Ist das unsere Geheimsprache?
Nein!
Ist das durcheinander gekommen?
Ja!
Okay, also jetzt brauche ich, glaube ich, jemand, der mir hilft, das so ein bisschen in Reihe und Glied zu bringen. Gibt es denn irgendjemand, der unseren Zungenbrecher schon auswendig kann? Hat jemand das schon mal auswendig? So, wer will es probieren? Ist nicht so schlimm. Bele de Subeh. Wow! Sehr gut. Und jetzt bringen wir das mal zusammen in eine richtige Reihenfolge, hä? Also das Erste, wer kommt nach vorne und erklärt mir mal, was B heißt? Kommt irgendjemand zu mir? Levi, was heißt B?
Beten.
Beten. Also das Erste, was wir machen, wenn wir Bibel lesen, ist beten. Okay, gut. Bringen wir das in die richtige Reihenfolge. Beten. Gut. Das Zweite, was ist das Zweite? Jael?
Le.
Und was heißt Le?
Lesen,
genau. Was tun wir denn lesen?
Die Bibel.
Die Bibel, genau. Das machen wir dann auch gleich zusammen. Ups. Haha. B, le, was kommt dann als nächstes? Was braucht man, wenn man gelesen hat? Muss man was einschalten? Levi?
Denken.
Denken, denken, denken. Ah, du wolltest auch sagen, hä? Ah, sorry. Denken, genau, das heißt, kannst du es erklären, was das heißt, Ruben?
Denken heißt, dass man...
Ist fies, gell? Also, dass man halt überlegt, was steht da eigentlich, genau, was bedeutet das, was wird da, da haben wir noch so eine Hand, da kommen wir später noch dazu, hä? Genau, sehr gut, Ruben. Jetzt B, L, D, was kommt als nächstes? Irgendjemand... Da hinten? Su. Was ist Su? Su. Suchen. Was muss man denn suchen? Weiß es irgendjemand? Ist nicht schlimm, wenn man es nicht weiß. Su. Was muss man suchen?
Der Gott.
Gott. Ja, Gott muss man suchen, genau. Aber der meint da was ganz Bestimmtes. Ruben? Den Vers, genau, den Goldvers, haben wir gesagt. Ja, tut man an der Stelle suchen, den hängen wir da schon mal hin. Übrigens, ich brauche noch Leute, die mir die nach und nach ausmalen. Und da vorne hat es Malblöcke und Malsachen. Das heißt, ihr dürft gerne euch da bedienen und irgendjemand darf mir dann mal den Goldvers ausmalen. Ja? Wer will das machen? Eieiei, ihr seid alle so... Machen wir jemanden, der es noch gar nicht gemacht hat. Tust du es mir anmalen, Letizia. Und die anderen dürfen sich da vorne gerne bedienen. Da vorne hat es einen Malstifte und einen Block. Aber ihr müsst mir auch zuhören und mir antworten. So, B, L, D, Su. Und jetzt kommt noch das nochmal B. Was heißt B? Heißt nochmal beten, oder? Und H, was heißt H? Weiß das noch jemand? Elia? Handeln, genau. Am Ende überlege ich mir, was ich mit dem Bibeltext mache, was das für mein Leben bedeutet. Hä? Bele de Subeh. Können wir es mal zusammen sagen? Bele de Subeh. Bele de Subeh. Sehr gut. Okay, jetzt sind wir schon mal vorbereitet für später. Stelle ich das wieder auf die Seite, weil wir singen jetzt zusammen ein paar Lieder. Wo wir Gott loben möchten. Das erste Lied, was wir miteinander singen, heißt Ich rumme zu dir. Das ist vielleicht eins, wo ihr Kinder noch eine Malpause machen könnt und mitsingen könnt. Hä? Doch, doch. Ich rumme zu dir, steht mal kurz auf. Blend mal den Text ein, bitte, Sascha. Genau. Das ist eins. Das heißt, ich rumme zu dir, gerade so wie ich bin, mit all meiner Last und allem Ballast. Ich weiß, du bist da, das macht mich so froh, drehst mich in der Not, wo mich manchmal plagt. Es ist ja nicht nur so, dass es immer schön ist im Leben. He? Und davon redet der Bibeltext eigentlich, der Liedtext. Ja, man müsste euch bewegen. Man muss halt darüber kommen. Also, mängisch dreht man ja was mit sich rum und das Gute bei Gott ist, dass wir einfach so kommen können, wie wir sind. Ich komme zu dir, gerade so wie ich bin, mit all meiner Last und allem Ballast, ich weiß, du bist da. Und dann im Refrain heißt es, Sascha, ich teste, ob du schon genügend Kaffee in Tuss hast. Herr, von ganzem Herzen möchte ich dich loben und von ganzem Herz bett ich dich an. Und ich möchte noch tiefer, noch so viel tiefer Gemeinschaft mit dir haben. Herr, von ganzem Herzen möchte ich dich loben und von ganzem Herz bett ich dich an. Und ich möchte noch tiefer, noch viel tiefer Gemeinschaft mit dir haben. Stehen wir doch dazu auf. Und ihr Kinder, wenn ihr das Lied nicht kennt, dann probiert es doch trotzdem mitzusingen. Genau. Ja, wir machen diese Bibelentdecker-Gottesdienste, weil ich auf der einen Seite glaube, es ist das Beste, was uns passieren kann, dass wir selber die Bibel lesen. Ich habe selber am meisten in meinem Leben davon profitiert, dass ich selber Dinge in der Bibel entdeckt habe oder Bibel gelesen habe und dann auf Fragen gestoßen bin und dann selber tiefer gegraben habe. Und mir ist es eigentlich wichtig, dass wir, jeder von uns, egal welches Alter, die Bibel selber lesen kann. Ist auch wichtig für Predigten, oder? Dass der da vorne nicht einfach irgendwas erzählen kann und wir dann da drin sitzen und Ja sagen, sondern dass wir auch selber drüber nachdenken. Und das ist eigentlich egal vom Alter. Unabhängig vom Alter sind wir gefordert, immer wieder auch selber die Bibel zur Hand zu nehmen. Und mit Beledesu BH geht es eben ganz einfach, egal wie alt man ist. Das ist eine Methode, die man jederzeit anwenden kann, die man auch mit der Familie anwenden kann. Wenn man in den Ferien ist, dass man vielleicht mal zusammen einen Bibeltext lesen kann. Oder wenn man stille Zeit macht mit einem Kind zusammen, kann man nach dieser Methode arbeiten. Oder wenn man selber die stille Zeit macht. Jetzt Beledesu BH haben wir vorhin uns genauer angeschaut. Das heißt, das erste ist beten und das zweite ist lesen. Und ich bete jetzt kurz und dann lesen wir zusammen den Text. Ich erkläre euch dann wie. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir die Bibel haben dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir die Bibel entdecken dürfen, dass wir sie lesen dürfen. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Amen. Gut, jetzt habe ich gedacht, beim letzten Mal habe ich so einzelne Leute lesen lassen. Jetzt probieren wir mal was anderes heute. Man kann Bibeltexte auch sehr gut gemeinsam lesen. Wir machen das jetzt heute nach folgender Regel. Ich habe euch den Bibeltext, entweder ihr habt ihn auf dem Zettel oder ihr habt ihn hier vorne. Ich habe euch den Bibeltext hier vorne in zwei Farben abgedruckt. Alles, was gelb ist, lest ihr. Alles, was weiß ist, lese ich. Okay, das heißt, ihr müsst gut aufpassen. Es ist eine spannende Geschichte. Eine Geschichte, die stattfindet, als Jesus gerade getauft worden war. Deswegen beginnt dieser Satz mit danach. In Vers 1, Matthäus 4. Und das ist die Gute Nachricht Bibel. Und seid ihr alle parat? Könnt ihr das alle lesen? Gut, also ich fange an. Ich bin weiß, ihr seid gelb. Danach führte der Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die gestellt werden sollte. Nachdem er Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Wen überrascht's, hä? Da trat der an ihn heran und sagte, wenn du Sohn bist, dann befiehl doch, dass die hierzu werden. Jesus antwortete, in den steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von, dass Gott spricht. Darauf führte der Teufel ihn in die, stellte ihn auf den höchsten Punkt des und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter, denn in den Heiligen steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an Stein stößt. Jesus antwortete, in heiligen Schriften heißt es auch, du den Herrn deinen Gott nicht. Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr zeigte ihm alle der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte, dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich. Da sagte Jesus, es war ein bisschen müde. Da sagte Jesus, Satan, in den Heiligen Schrift heißt es, vor dem Herrn deinen Gott wirf dich nieder, ihn sollst du und sonst. Darauf ließ der Teufel von Jesus ab und kamen und versorgten ihn. Super, habt ihr das gemacht. Herzlichen Dank. Ein spannender Text. Ich habe gedacht, vielleicht hilft es uns, wenn wir am Anfang so kurz mal überlegen, was passiert da eigentlich? Oder wenn man einen Text gelesen hat, dann ist ja auch wichtig, dass man verstanden hat ungefähr, was steht da. Hä? So, die ersten zwei Verse sind so ein bisschen die Vorbereitung. Also Jesus wurde gerade getauft. Und was passiert dann? Hat sich das jemand merken können? Was passiert dann? Jesus war getauft und er geht dann spazieren am See. Sondern? Was macht Jesus? Er geht in die Wüste, ganz freiwillig. So alleine, mal gucken, wie es in der Wüste aussieht. Gottes Geist führt ihn, genau, das habt ihr ja gelesen, oder? Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste zum Brunnengraben, oder was war das sein Ziel? Auf die Probe gestellt, er soll getestet werden. Jetzt, dann tut er 40 Tage und Nächte nichts essen, Jesus. Und dann, was ist die logische Konsequenz davon? Kennt ihr wahrscheinlich auch, Levi? Hungrig, genau. Also vermutlich haben die wenigsten von uns 40 Tage und Nächte nichts gegessen. Aber es ist irgendwo nachvollziehbar, dass jemand dann hungrig ist, oder? Wenn er noch lebt, ja, genau. Dann passiert aber was Spannendes. Was passiert an der Stelle? Jesus in der Wüste, knurrender Magen. Der Teufel kommt. Genau, der Teufel kommt. Der Teufel kommt. Wer ist denn der Teufel? Levi.
Satan.
Satan, ja, ist ein anderer Name für den Teufel, genau. Das Böse. In Person, ein böser Geist. Wer hat was hast du gesagt? Eine Schlange, er war mal als Schlange, ist er aufgetreten, genau, sehr gut. Ein gefallener Engel, ja, wenn man ein bisschen so in der Bibel liest, dann könnte das sein, ja. Was heißt gefallen? Also einer, der sich von Gott distanziert hat, einer, der nichts mit Gott zu tun hat. Ich habe hier so ein Lexikon, so ein Bibellexikon, hä? Und da steht eine recht gute Erklärung drin. Jetzt habe ich gedacht, anstatt dass es einer aufschlägt, habe ich euch das hier vorne rein fotografiert. Und dann könnt ihr das mal zusammen lesen. Ist nicht ganz so perfekt, aber ich fand es eine sehr gute Erklärung. Also, wenn man da unter T nachschaut, bei Teufel kommt man zu Satan. Levi, hä? Genau, und dann erklären die, es gibt noch ein paar andere Namen, Teufel, Feind von Gott und den Menschen. Der Satan versucht mit aller Macht, Gottes Werke zu zerstören. Also der Teufel ist einer, der gern Dinge zerstört, und zwar Gottes Dinge zerstört. Vom Satan geht Böses aus, haben wir auch schon gehabt. Als die ersten Menschen auf Satan hereinfallen und von dem verbotenen Baum essen, bekommt der Teufel, so wird der Satan auch genannt, Macht über sie. Das ist die Geschichte mit der Schlange. Ganz am Anfang in der Bibel bekommt der Teufel Macht über die Menschen. Seitdem möchte Satan die Menschen von Gott trennen. Das heißt, aber wir sind ja auch Gottes Werk und er kämpft auch, dass wir als Menschen von Gott getrennt bleiben. Das versucht er, indem er sie zur Sünde verleitet. Satan will, dass die Menschen gottlos werden. Die Menschen sollen nach ihrem Tod nicht für immer bei Gott sein. Jesus hat den Teufel besiegt, als er am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist. Wissenswert, Gott gibt den Menschen eine ganze Waffenrüstung, damit sie sich gegen Satan verteidigen können. Das könnte man mit den Eltern zusammen in Epheser 6 nachlesen. Also, das fand ich jetzt coole Erklärung. Vor allem finde ich jetzt auch noch wichtig, ist denn der Teufel jemand, vor dem wir Angst haben müssen?
Nein.
Nein, ja genau. Warum müssen wir denn vor dem Teufel keine Angst haben? Weil wir bei Gott sind. Ja, was meinst du?
Weil Gott uns beschützt.
Weil Gott uns beschützt, ja. Ja, aber warum kann er uns denn beschützen? Weil er ihn besiegt hat, genau. Hier steht, Jesus hat den Teufel besiegt. Damit meinen wir auf der einen Seite am Kreuz. Aber er ist auch schon immer stärker gewesen als der Teufel. Das sieht man auch in der Geschichte. Was passiert denn da in unserer Geschichte? In unserer Geschichte, da wird ja Jesus dreimal auf die Probe gestellt, oder? Das haben wir hier auch stehen. Der Satan möchte die Menschen von Gott trennen und sie zur Sünde verleiten. Und genau das macht der Teufel mit Jesus auch. Dreimal gibt er ihm eine Gelegenheit, was falsch zu machen, Jesus. Und dreimal weigert er sich, das zu machen, was der Teufel ihm sagt. Und am Ende ist es so, dass der letzte Vers, da heißt es, darauf ließ der Teufel von Jesus ab, und Engel kamen und versorgten ihn. Das heißt, Jesus war stärker als der Teufel. Er hat es nicht geschafft und man braucht keine Angst vor dem Teufel zu haben. Jesus hat den Teufel besiegt. Das ist wichtig. Wir müssen auch nicht ständig überlegen, wo sitzt der Teufel jetzt. Sondern wichtig ist, dass wir immer bei Jesus sind. Den Text werden wir uns jetzt gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Zwischendrin singen wir ein Lied. This is Amazing Grace. Okay, jetzt muss ich euch leider wieder ein bisschen die Sicht verbauen da drüben. Das tut mir leid, aber den Ding möchte ich jetzt nach vorne stellen. Und die PowerPoint brauche ich wieder. Also wir haben eine Geschichte zusammen gehört, wo Jesus in die Wüste geht. Und der Teufel kommt und stellt ihn auf die Probe, versucht, dass er Fehler macht, dass er sündigt. Und die reden miteinander. Und bei unserer Bibellesemethode gibt es sechs Sachen, auf die man achten kann. Den Goldvers hat Letizia schon angemalt. Der kommt da beim Suchen hin, gell? Haben wir gesagt. Der Goldvers ist ein Vers, den wir mitnehmen, wo wir denken, das ist ein wichtiger Vers, den kann ich mir versuchen auswendig zu merken oder das ist einer von der wichtigsten Verse in dem Text. Wenn ihr wollt, könnt ihr immer mal überlegen, was ist denn so ein ganz zentraler Bibelvers an der Stelle. Aber wir haben hier noch ein paar andere Sachen, auf die man achten kann beim Bibellesen. Und wenn ihr das Blatt mit dem Bibeltext rumdreht, dann habt ihr wieder diese Hand. Ich habe da jetzt keine Hand gezeichnet, weil ihr habt alle eine Hand dabei. Aber es sind der Daumen, der steht für, weiß es noch jemand? Kann es mir jemand sagen? Der Daumen, Ruben. Vater, Sohn und Heiliger Geist, genau. Was steht in unserem Text über den Vater, über Jesus oder über den Heiligen Geist, über Gott allgemein? Hä? Dass wir uns das überlegen, wenn wir Bibel lesen. Der Zeigefinger steht für? Habt ihr das gefunden auf eurem Zettel? Genau. Etwas über gute und lauter? Gute Vorbilder und schlechte Vorbilder. Ha? Dafür stehen diese zwei Smileys, wo wir uns überlegen können. Okay. Dann der Mittelfinger, der größte Finger, der steht für was?
Ausrufezeichen.
Das Ausrufezeichen. Und das Ausrufezeichen ist was? Jal? Nein, da ist auch ein Ausrufezeichen drin. Genau, ist richtig. Das ist der kleine Finger, gell? Genau, der kleine Finger ist die Warnung. Jetzt, große Finger, Mittelfinger, was ist das? Ein Befehl, eine Aufforderung, hä? Achtung, tu das, tu das, tu das. Sozusagen ein Kommando. Wie wenn ich zu Hause sage, Noah, Tischdecken.
Nein.
Genau. Okay, und dann haben wir hier noch den Ringfinger. Viele, die verheiratet sind, haben da einen Ring. Wofür stehen die zwei Ringe? Weiß es jemand? Wofür steht ein Ring? Marianne. Für ein Versprechen, für eine Zusage, genau. Und immer wenn wir die Bibel lesen, können wir diese fünf Perspektiven einnehmen. Was steht drin über Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist? Was finden wir gute oder vielleicht auch schlechte Vorbilder? Gibt es irgendwelche Aufforderungen, denen ich folgen soll? Ratschläge, Befehle, denen ich gehorchen soll? Gibt es eine Zusage oder ein Versprechen? Oder gibt es Dinge, vor denen gewarnt wird? Jetzt würde ich doch sagen, wir versuchen das mal bei unserem Text wieder. Das ist nämlich eigentlich ein ganz spannender Text. Wir machen das jetzt so. Also wer will mir denn die anmalen hier? Irgendjemand brauche ich, der mir die richtig schön anmalt. Du nimmst das, okay? Und die, das, der Befehl, nein, es bleibt jetzt so. Wollt ihr da vorne? Will noch jemand malen? Machst du mir jetzt Smileys? Genau. Und meine krummen Ringe, wer malt mir die an? Ruben. Will jemand da hinten noch? Ihr müsst euch lauter melden. Wollt ihr? Nein. Also dann geht's in die erste Reihe. Okay, jetzt müssen wir es halt auswendig können, gell? Genau, wir lesen jetzt den Text nochmal Stück für Stück und überlegen immer, was lernen wir da draus mit diesen fünf Perspektiven. Also, danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Hetzetle, würdet ihr sagen, dass ihr da was lernt über Vater, Sohn, Heiligen Geist? Oder dass ihr ein Vorbild findet oder ein schlechtes Vorbild? Was würdet ihr sagen? Fällt jemand was auf? Wenn man sich das genau überlegt. Der Teufel provoziert, okay. Und, genau. Gabriel, was würdest du sagen? Okay, also er ist eigentlich mit der Bibel hingegangen, genau. Was ist denn da eigentlich so besonders dran, dass Jesus da die Bibel zitiert? Hä? Warum ist denn das so besonders? Weiß das jemand oder Gordi? Okay. Genau, so ein paar grundlegende Sachen über den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist aktiv ist und so, ganz richtig. Aber jetzt vielleicht nochmal zurück zur Frage, was ist denn eigentlich das Besondere dran, dass Jesus die Bibel zitiert? Ist das normal, dass er die Bibel zitiert? Gabi, was meinst du? Das kommt aber erst später, okay. Das nur in der Antwort. Okay. Aber du warst schon einen Schritt weiter, das stimmt schon, klar. Aber was ist denn speziell daran? Hat denn Jesus eine Bibel dabei gehabt? Ja? Er ist Ja, genau. Aber wenn man sich in die Situation reinversetzt, oder er sitzt 40 Tage in der Wüste, wie kommt er denn zu der Bibel? Hat er sie dabei gehabt? Hat er eine Bibel gehabt, so wie ihr daheim, Kinderbibel im Regal, Jesus? Hat Jesus eine Kinderbibel im Regal gehabt?
Nein.
Nein. Ja, aber wie kommt er dann zur Bibel? Genau, der konnte es auswendig. Der hat es als Kind, hat er sich schon in der Bibel beschäftigt. Und es war eben nicht so, dass es damals in jedem Haushalt eine Bibel hatte. Sondern der hat die Bibel wirklich verinnerlicht. Oder? Das ist eigentlich was Krasses. Jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Jesus zitiert dreimal die Bibel. Und er zitiert dreimal aus einem Buch in der Bibel. Und zwar aus dem 5. Buch Mose. Weiß jemand noch vom letzten Gottesdienst, Bibelentdecker-Gottesdienst, die denn da waren, die können das natürlich nicht wissen, ist klar, um welches Buch es damals gegangen ist, beim König Josia, als der ein Buch entdeckt hat. Der König Josia, der hat im Tempel ein Buch entdeckt. Und das war auch das 5. Buch Mose. Hä? Jesus zitiert dreimal aus dem 5. Buch Mose, aus dem Buch, was der König Josia entdeckt hat. Spannend, finde ich. Aber das ist nur so eine Seiteninformation. Okay, und jetzt ist ja nochmal, also jetzt sagen wir mal so, ich glaube, Jesus könnte doch ein Vorbild für uns sein, darin, dass er wirklich weiß, was in der Bibel steht. Und er könnte auch ein Vorbild für uns sein, was der Gabriel gesagt hat, dass er sozusagen mit den Wahrheiten, die in der Bibel steht, gegen den Teufel kämpft. Der Teufel sagt ihm ja was und sagt, was ist denn eigentlich das Fiese beim Teufel? Als er sagt, was sagt er denn zu ihm? So nach dem Motto, du hast Hunger, mach dir Brot. Sagt sogar, er kitzelt ihn ja irgendwie. Weißt du, ist jemand aufgefallen? Deborah? Genau, so nach dem Motto, zeig doch mal, wie großartig du bist. Zeig doch mal, was für eine Macht du hast. Zeig doch mal, was du für ein toller Kerl bist. Oder? Kannst du nach vorne bringen, Elia? Wenn ihr fertig seid, könnt ihr das hier vorne bringen. Super. Also. Was meint ihr, könnte Jesus das aus Steinen Brot machen? Dankeschön. Super Künstler seid ihr. Könnte Jesus schon, oder? Also, und warum macht das da nicht? Warum macht Jesus das nicht? Kann jemand uns das nochmal vorlesen, was Jesus da als Antwort sagt? Hey, dankeschön, mega gut. Liest es jemand vor? Hier, den Teil. Laut. Nicht so leise husten. Genau. Also was sagt Jesus da? Essen ist nicht das Wichtigste. Er hat wahrscheinlich gerade keinen Hunger gehabt, Jesus, oder? Hat er gerade keinen Hunger gehabt, Noah? Nach 40 Tagen. Genau. Aber von was lebt er denn, wenn Essen nicht das Wichtigste ist? Ich meine, bei uns ist es so, dass wir ständig sagen müssen, nicht anfangen zu essen. Von was leben wir denn? Von jedem, das Gott, genau. Also, Jesus ist nicht nur ein Vorbild, in dem wir wie der Bibel umgeht, sondern er sagt uns sogar auch, warum er das macht. Er sagt, das hilft mir in meinem Leben, dass ich mich an dem orientiere, dass ich mir das zu Herzen nehme. Es ist für mich lebenswichtig, dass ich höre auf das, was Gott sagt. Oder? Okay, also wir haben gesehen, Jesus ist für uns ein Vorbild in der Art und Weise, wie er mit der Bibel umgeht, wie er über die Bibel denkt und wie er mit dem Teufel umgeht, mit der Versuchung. Er sagt, ich mache nicht einfach alles, was ich kann, sondern ich überlege mir, was will Gott? Jetzt gehen wir mal weiter. Darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt. Heilige Stadt, was ist das eigentlich? Ist das Rom? War Jesus in Rom? Ah, ja, ja, Jerusalem, genau. Ja, ich meine, hallo. Wenn wir heute sagen, wir gehen in die heilige Stadt, dann gehen wir nach Rom, oder? Also nicht Rom gemeint, sondern es ist Jerusalem gemeint. Und da stand damals noch ein Tempel. Im Judentum gab es einen Tempel. Was ist denn in dem Tempel passiert? Weiß es jemand? Ja, der ist 70 nach Christus zerstört worden von den Römern, genau. Aber warum haben denn die Juden da einen Tempel gehabt? Da wurde geopfert, genau. Die Juden haben Tiere geschlachtet. Jeden Morgen zum Beispiel ein Lamm, jeden Abend ein Lamm und so weiter. Hä? Und jetzt stellt der Teufel ihn auf den höchsten Punkt des Tempels, obendrauf, und sagt zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, das kommt ja nochmal vor, hä? Das habe ich vorhin schon mal grün angezeichnet, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter, denn in den Heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. So, jetzt hat der Teufel von Jesus gelernt. Was macht denn der Teufel jetzt auf einmal? Hat der Teufel auch Bibel gelesen? Hä? Der macht genau das Gleiche wie Jesus. Er sagt, okay, wenn du mir sagst, was in der Bibel steht, dann sage ich dir auch, was in der Bibel steht. Er sagt, dann spring doch. Denn in der Bibel steht, und dann zitiert er Psalm 91, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Und Jesus sagt zur Antwort, in den Heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Jetzt nochmal überlegen. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gutes Beispiel, schlechtes Beispiel. Ein Befehl, ein Versprechen. Oder eine Warnung. Was würdet ihr sagen? Was von den fünf Sachen kommen in den Versen vor? Was könnte man da drin finden? Gabi? Eine Warnung, genau. Oder der kleine Finger. Genau. Und wovor warnt uns dieser Text? Warnt uns davor, die Bibel zu missbrauchen? Wovor warnt uns der Text, Gabriel? Ja. Genau, also man muss... Genau, auch Teilwahrheiten können falsch sein, hä? Halbwahrheiten. Genau. Levi, was wolltest du sagen? Nein, ist nicht mehr. Ist gleich. Ja. Hast du vergessen, ist gut. Wenn es dir wieder einfällt, darfst du sagen. Gabi? Ja. Levi? Nicht Gott missbrauchen, ja, genau. Was wäre denn eine Möglichkeit, heute Gott zu missbrauchen? Bei Rot über die Kreuzung fahren, genau. Und so ein Beispiel habe ich auch gedacht, oder? So nach dem Motto, ich fahre jetzt einfach mal los, oder? Halt mich an keine Regeln. Es heißt ja in der Bibel, dass Gott mich beschützt und dass mein Leben in Gottes Hand liegt. Und jetzt kann ich auf der Autobahn auch mal umgekehrt fahren oder kehren. Oder ich kann umgekehrt in die Einbahnstraße fahren. Oder ich kann ohne Helm durch die Gegend fahren. Und so, Gott passt schon auf mich auf. Das ist vielleicht so ein bisschen Selbstbetrug. Hä? So Geschichten. Genau. Also es sagt, dass man sich gründlich überlegen muss, was meint die Bibel wirklich. Dass man auch aufpassen soll, dass man nicht irgendwelche Bibelverse aus dem Zusammenhang reißt, sondern dass man sorgfältig liest und dass man letztendlich wirklich Gott um Rat fragt und nicht einfach das macht, wozu man Lust hat und eine Bestätigung dazu sucht. Oder? Bibellesen ist was Verantwortungsvolles. Und deswegen ist es meistens auch gefährlich, wenn wir uns einfach nur irgendwelche Bibelverse um die Ohren hauen. Sondern, dass wir sorgfältig lesen. Genau. Also da haben wir jetzt ein Beispiel für eine Warnung gefunden. Ich finde das, genau, jetzt geht es noch weiter, jetzt kommt die dritte Szene. Die dritte Szene heißt hier, zuletzt führt der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte, dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus, weg mit dir, Satan. Was meinst du, Ruben? Hätte eigentlich schon, ja, genau. Aber jetzt sagt Jesus, sagt nicht, ich habe das schon, sondern er sagt, weg mit dir, Satan. In den Heiligen Schriften heißt es, vor dem Herrn, dein Gott, wirf dich nieder. Ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Darauf ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Also, nochmal die Frage. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Kannst du einfach hinhängen? Da hat es eine Nadel hier noch. Nur da. Hängst du irgendwo hin? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gutes Beispiel, schlechtes Beispiel. Aufforderung, Befehl, Zusage, Versprechen oder Warnung. Was würdet ihr sagen? Da irgend sowas da drin gefunden? Wie würdet ihr das sagen, Jesus zitiert hier nochmal 5. Mose. Vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder, ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Was würdet ihr sagen, was ist das? Ein Befehl, ja. Das ist eine Aufforderung. Das ist eine Aufforderung, das ist ein Gebet, das sollen wir tun, oder? Aufforderung ist das, was wir tun sollen. Vor dem Herrn, dein Gott, wirf dich nieder, ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Warum sagt Jesus das? Weil der Teufel sagt, ja, du kannst von mir viel haben, aber ich lege dir alles zu Füßen, aber du musst dich mir zu Füßen legen. Hä? Du musst dich vor mir niederwerfen. Das ist die Versuchung. Und Jesus sagt, nein, es gibt ein anderes Gebot. Dem soll man folgen. Cool, ich glaube, wir haben jetzt heute Morgen mit der Hand und mit dem Bibeltext ein paar Dinge entdeckt. Dass zum Beispiel Jesus unser Vorbild sein kann. Wie er mit der Bibel umgeht, wie er die Bibel kennt und warum er die Bibel liest. Dass er uns warnt davor, dass wir Gott nicht einfach herausfordern und dass wir sorgfältig die Bibel lesen und dass er uns auch auffordert, Gott alleine anzubeten. Vielleicht ist es auch ein Vorbild für uns, dass Jesus an der einen Stelle sagt, weg mit dir, Satan. Dass er sagt, ich will das nicht, was du mit mir vorhast. Das können wir vielleicht auch mal beten und sagen, weg, ich will das nicht. Ich will das, was Gott will. Da kann uns Jesus auch ein Vorbild sein. Okay, ich hoffe, ihr habt davon profitiert. Jetzt suchen wir uns noch einen Goldvers. Einen Vers, wo ihr sagt, das finde ich den coolsten Vers im ganzen Text oder das finde ich einen Vers, den ich mitnehmen würde. Den würde ich bei mir gelb anstreichen. Hat jemand einen Vers gefunden, wo er sagen würde, und da gibt es jetzt kein richtig oder falsch, aber was für einen Vers würdet ihr nehmen, würdet ihr sagen, den Vers nehme ich für mich ganz persönlich mit. Wie bitte? Der Letzte. Also das, was Jesus zitiert. Vor dem Herrn, dein Gott, wirf dich nieder, ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Darauf ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Warum den jetzt? Also so der Sieg. Okay, cool. Wird jemand einen anderen Vers nehmen? Gabriel. Du wirst Sphirine. Okay. Lies ihn selber vor. Der Mensch lebt nicht nur von Brot, er braucht auch Gottes Wort als Nahrung. Es gab mal jemand, der hat von Nährwort gesprochen. Nicht nur Nährwert, sondern Nährwort. Hat jemand noch einen anderen Vers? Andrea? Also den Vers, den ich vorhin falsch aus Versehen vorgelesen habe, den. Ja. Warum den? Ja. Okay. Cool. Also, super. Wenn man so einen Vers findet, dann kann man sich den anstreichen oder rausschreiben. Manchmal habe ich das auch schon gemacht, dass ich mir Verse auf einen Zettel geschrieben habe und die in den Hosensack gesteckt habe. Und dann habe ich irgendwo mal wieder in die Hosentasche gelangt und habe ihn rausgeholt und habe gemerkt, ah ja, das war ja ein wichtiger Vers. Oder ich lerne ihn auswendig. Das passiert auch. Im Übrigen, für die Erwachsenen würde ich jetzt gerne noch eine Schlussbemerkung machen. Die Geschichte von der Versuchung kommt an zwei Stellen vor. Im Matthäusevangelium und im Lukasevangelium. Im Lukasevangelium, wenn ihr sie lest, werdet ihr merken, dass es eine andere Reihenfolge hat. Dass das, was bei Jesus an der dritten Stelle kommt, bei Matthäus an der dritten Stelle kommt, die Geschichte mit den alle Reiche der Welt und so, dass es bei Lukas an der zweiten Stelle kommt und dass es, was bei Matthäus an der zweiten Stelle ist, die Geschichte mit der Zinne des Tempels und dem Bibelvers, wo er zitiert, dass es bei Lukas an der dritten Stelle kommt. Das heißt, die Bibel bezeugt uns zwar zuverlässig, was Jesus und der Teufel miteinander erlebt haben, aber in welcher Reihenfolge, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt, wenn wir die Evangelien lesen, müssen wir immer auch ein bisschen gucken, was steht in den anderen Evangelien drin. In vielen Bibeln, in der Guten Nachricht Bibel ist das so, gibt es so Parallelstellen. Und man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zu schnell behauptet, das ist wichtig, dass es an zweiter Stelle oder an dritter Stelle kommt jetzt in dem Sinn. Das war offensichtlich nicht das Zentralste, sondern es gibt da unterschiedliche Überlieferungen. Vielleicht hat Jesus ja auch 2-3 Mal mit seinen Jüngern darüber geredet. Aber es war ja keiner der Jünger dabei. Aber irgendwie hat der Matthäus davon erfahren und irgendwie hat der Lukas davon erfahren. Und sie berichten zwar das Gleiche, aber nicht in der gleichen Reihenfolge. Und die Unterschiede, die müssen wir auch mal wahrnehmen und merken, okay, das geht's. Dass Geschichten unterschiedlich, und vielleicht können wir es nicht alles bis ins letzte Detail klären, wie es denn jetzt genau war. Vielleicht auch nicht die wichtigste Frage. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu schnell Dinge behaupten, die nicht wirklich in der Bibel klar sind. Was klar ist, ist, dass Jesus viel mit der Bibel gearbeitet hat, dass er sie gekannt hat und dass er damit gekämpft hat. Davon können wir profitieren.